Bereit für die Zukunft? Dann seien Sie dabei, wenn sich 500 Entscheiderinnen und Entscheider für den Wasserstoffhochlauf stark machen. Wo? Na klar, beim DVGW-Kongress 2025 am 24. und 25. September in Bonn. Fokus auf H2 Ready. Speicher, Kernnetz, Transport, Reinheit, Nachhaltigkeit, Strategien, Forschung und noch vieles mehr. 2 Tage volle Power, neue Impulse, viel Austausch. Jetzt mehr erfahren auf dvgw-kongress.de/2025 und die Energieversorgung von morgen mitgestalten. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt schon wieder eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und, wie versprochen, Johannes, auch in dieser Woche wieder ein Star hier zu Gast an der Bar.
Genau. Hallo Martin, liebe Zuhörer, wir begrüßen wieder Professor Dr. Gerald Linke vom DVGW. Gerald, es ist wahnsinnig schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen und über die Themen weiter zu sprechen, die wir ja letztes Mal schon angefangen haben. Ein herzliches Willkommen erstmal.
Och, hallo meinerseits, hallo Johannes, hallo Martin. Gerne, lasst uns unser Gespräch fortführen vom letzten Mal. Es ist ja noch vieles auf der Strecke geblieben, über das wir uns austauschen können.
Diese halbe Stunde ist immer gar nicht so lang, ja. Wir haben das schon öfter festgestellt. Es klingt immer erstmal viel, sozusagen eine halbe Stunde über irgendein Thema zu sprechen. Aber hier im Podcast ist es immer so mit einem Windpannenschlag so gefühlt dann wieder vorbei. Und deshalb jetzt ohne groß drum rum zu reden, sofort zurück ins Thema. Wir haben zum Ende von der letzten Folge hin ja über das energiewirtschaftliche Dreieck gesprochen. Und du hast auch so ein bisschen angesprochen, wir haben uns als Land, als Nation in den letzten Jahren etwas zu sehr auf die Seite der Nachhaltigkeit möglicherweise fokussiert. Und ihr als DVGW, ihr fordert eben eine Rückkehr in die Mitte dieses energiewirtschaftlichen Dreiecks. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, was ist denn überhaupt das energiewirtschaftliche Dreieck? Viele von den Hörerinnen und Hörern werden es natürlich wissen, aber trotzdem, vielleicht kannst du in wenigen Sätzen nochmal skizzieren, wie so ein energiewirtschaftliches Dreieck überhaupt aussieht.
Ja, der Begriff Trias oder energiewirtschaftliches Dreieck heißt, dass man 3 Aspekte versucht muss, in Einklang zu bringen, nämlich Nachhaltigkeit, also Umwelt- und Klimaschutz auf der einen Seite, aber auch Versorgungssicherheit auf der anderen Seite und als 3. Element die Bezahlbarkeit, Finanzierbarkeit. Wenn wir zum Beispiel einzelne Bürger nicht mehr mitnehmen können oder für die Strompreis zu hoch wird, dann hätten wir den Aspekt der Sozialverträglichkeit verletzt. Wir sehen das auch im industriellen Maßstab, wenn Industrie aus Deutschland abwandert, weil zum Beispiel die Energiekosten hier zu hoch sind. Das beleuchtet nochmal mit einem Beispiel diese eine Spitze des energiewirtschaftlichen Dreiecks. Wenn wir zu viel volatile Energie im System haben und keine Speicher hätten, dann könnten wir keine Versorgungssicherheit sicherstellen in unserem eigenen System. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die globale Versorgungssicherheit. Also wenn zum Beispiel unsere Lieferanten uns nicht mehr beliefern würden, wegen eines Krieges, auch das haben wir ja miterlebt, und wir dann rapide umstellen müssten und auf dem Weltmarkt vielleicht zu hohen Preisen ein ganz neues Versorgungsportfolio aufbauen müssten mit ganz neuen Partnern, auch das würde dann temporär unsere Versorgungssicherheit gefährden. Hier hat übrigens die alte Regierung einen hervorragenden Job gemacht, indem sie sehr schnell diese Lücke, die durch den Russland-Ukraine-Krieg entstanden ist, geschlossen hat. Ja, und wenn wir weiterhin nur Kohle verheizen würden in Deutschland, Deutschland hat ja seine Traditionen in der Kohle und will aber da ja ausphasen, dann wissen wir, kommen wir auch nicht mit der Nachhaltigkeit voran. Deswegen ist der Ausbau der Erneuerbaren richtig und halt eben die Dekarbonisierung der Energie, vor allem auch der Moleküle, die ja Löwenanteil unserer Energie sind. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Strom sind halt eben nur 20% unseres Energiebedarfs. Wenn wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, dass wir schon die Hälfte dekarbonisiert haben mit Wind und Solar, ja, dann sind das nur die Hälfte der 20%, also in Summe praktisch nur 10%. Also die Moleküle, Kohle, Gas und Öl, was wir haben, das auch noch zu dekarbonisieren, das ist die eigentliche Herausforderung zum Erreichen der Klimaneutralität 45. Und wir kennen einige Antworten. Bei der Kohle gibt's keine. Bei Öl setzt man auf synthetische Kraftstoffe, die aus Wasserstoff hergestellt werden. Und bei Gas ist es einfach das Gas, der Energieträger Wasserstoff, der dekarbonisiert erzeugt oder gewonnen werden kann. so die drei Beispiele auch nochmal zum energiewirtschaftlichen Dreieck.
Mhm. Das ja auch gesagt, es geht auch um das Thema Bezahlbarkeit. Es gibt die Stimmen, die sagen, oh, Wasserstoff, damit wird alles irrsinnig teuer. Wir dürfen es nicht machen. Einfach auf quasi irgendwie alles elektrifizieren und den Wasserstoff gleich abschreiben. Das kostet nur Geld und wird dann ganz, ganz teuer. Ist im Prinzip ein Weg weg von der Mitte aus dem energiewirtschaftlichen Dreieck. Wie siehst du das? Was ist der Hintergrund, dass Leute das sagen?
Naja, man darf halt eben nicht dem Trugschluss erliegen, das, was vielleicht im Kleinen funktioniert, dass das auch für ein gesamtes Energiesystem eines Landes machbar ist. Selbst bei einem sehr ambitionierten Elektrifizierungsprogramm bleiben Bereiche übrig, die nicht elektrifiziert werden können. Hochtemperaturprozesse als ein Beispiel. Außerdem setzt es ja voraus, dass man auch jeden Abnehmer jederzeit so beliefern kann, wie er es benötigt. Und hier spielt Leistung eine entscheidende Rolle. Beispiel, wenn in Deutschland an einem kalten Wintertag geheizt wird, dann werden Leistungen aus dem Gasnetz abgerufen von in Summe 300 Gigawatt. Das sind sozusagen 300 Großkraftwerke. Nennen jetzt ein Gigawatt, das ist ungefähr ein Kohlekraftwerk, ein großes oder ein Kernkraftwerk. Wir haben aber gar nicht diese 300 Großkraftwerke in dieser Größenordnung und würden auch, wenn wir selbst 1000 Gigawatt Offshore-Wind hätten, nicht in der Lage sein, an dem Tag, an dem wir es benötigen, diese 300 Gigawatt darzustellen, weil dann vielleicht eine Dunkelflaute ist. Das heißt, die Elektrifizierung kann nicht ans Ziel führen. Wir brauchen in jedem Fall Speicher, um mehr zu elektrifizieren. Das unterstützen wir auch, weil natürlich ist Elektrifizierung ein sehr effizienter Weg. Er geht halt eben nicht wirklich bis zu Ende, zumindest nicht bis zum Jahr 45, weil alle ambitionierten Ziele, die es dort gibt, die gehen davon aus, dass wir 1000 Terawattstunden ungefähr an Energie dann vielleicht haben werden. Dazu müssen aber auch noch Erneuerbare massiv ausgebaut werden. Und wir brauchen Vergleichmäßigungselemente wie solche Speicher. Wie soll das gehen ohne Wasserstoff? Es gibt nicht solche großen Batterien. Wir brauchen also wieder einen anderen Energieträger, Gas. Und zum anderen verbleibt weiterhin eine Lücke von ungefähr 1000 Terawattstunden, die auch nochmal geschlossen werden muss. Also genauso viel, wie wir dann vielleicht mal mit Strom erzeugen werden können. Das heißt, es geht nicht. Selbst der beste Verfechter oder der überzeugendste Verfechter für Elektrifizierung, der vielleicht nur die positiven Argumente, die ich eben gerade aufgeführt habe, nämlich hohe Wirkungsgrade und hohe Effizienzen, der nur darauf schaut, kann auf der anderen Seite nicht missachten, dass die Rechnung einfach nicht aufgeht. Und deswegen brauchen wir den Wasserstoff. Und der Wasserstoff wird, das sagen alle wissenschaftlichen Prognosen, weiter im Preis fallen. Das hängt einfach wiederum auch mit dem Strom zusammen, weil es sonnenreiche Länder gibt, in denen der Strompreis extrem niedrig sein wird und damit auch der Wasserstoff beim 1 Euro pro Kilogramm liegen wird. Das wird nicht der Preis sein, den wir in Deutschland bezahlen werden. Wir werden wahrscheinlich eher 3 bis 4 Euro pro Kilogramm zahlen, weil wir die Energie nach Deutschland transportieren müssen. Also erheblich mehr. Aber immerhin so viel wie heute Erdgas. Und was ganz wichtig ist, dieser Energieträger wird billiger sein als Strom. Denn unser Strom wird über die nächsten Dekaden massiv teuer werden, weil wir halt eben so viel in den Netzausbau und in die Infrastruktur investieren. Das heißt, man muss auch immer, wenn man auf den heutigen Wasserstoffpreis schaut, erlauben, die Degression, die es geben wird, durch weitere Technologieverbesserungen und die Erschließung weiterer Quellen einzubepreisen und genauso andererseits die Schere zu berücksichtigen, die sich auftut, weil der Strompreis weiter wächst. Wenn man das macht, dann erkennt man, dass der Wasserstoff ein Segen sein wird, weil er halt eben doch günstig nach Deutschland gebracht werden kann. Und im Übrigen, wiederum als Verfechter von Sektorkopplung, spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob jemand lieber Elektronen oder Wasserstoff mag. Denn in seiner elektrischen Anwendung wird wahrscheinlich Strom fließen, der aus Wasserstoff erzeugt wird. Und eventuell erzeugen wir lokal Wasserstoff, der wiederum Strom umwandelt. Also beide Energieträger sind absolut auf Augenhöhe und äquivalent. Und dort sich ideologisch jetzt für das eine oder für das andere zu verkämpfen, macht im Sinne des Klimaschutzes überhaupt macht keinen Sinn.
Mhm. Diese Kostendiskussion, die kommt, so habe ich den Eindruck, ja auch ein bisschen aus dieser Ansicht heraus, dass wir in einer wirtschaftlichen Krise stecken, die ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, die auch darauf fußt, dass eben die so viele Jahrzehnte hier bei uns in Deutschland etablierten Wirtschaftsbereiche, vor allem natürlich die Automobilindustrie, auch der Maschinenbau, möglicherweise ihre Glanzzeiten so ein bisschen hinter sich haben. Wir deshalb in einer schwierigen Lage eben stecken. Es gibt kaum Wirtschaftswachstum oder sogar kein Wirtschaftswachstum aktuell. Und dann ist es natürlich schnell und leicht gesagt, ja, und dann leisten wir uns auch noch diesen Luxus Wasserstoff sozusagen, obwohl es uns doch eh schon schlecht geht. Wie entgegnest du denn dieser Annahme oder dieser Aussage? Ist Wasserstoff wirklich so ein Luxus, mit dem wir uns aus irgendwelchen ideologischen Gründen hier beschäftigen? Oder steckt mehr dahinter?
Wir sind ein rohstoffarmes Land. Wir können uns nicht auf den Ressourcen, die vielleicht andere Länder haben, ausruhen und hoffen, dass so Dividenden eingespielt werden. Sondern unsere Wertschöpfung besteht aus der Produktion, aus der Herstellung von Maschinen. Im Bereich Anlagenbau sind wir stark. Wir sind starke Innovatoren in Deutschland. Und mit diesen Fähigkeiten bezahlen wir unseren Lebensstandard und damit auch unsere Energie. Und das sind sinnvolle Partnerschaften, denn andere haben diese Energie und benötigen wiederum unsere Kaufkraft, damit sie unsere Güter wieder kaufen können. Und wenn es vielleicht in Zukunft nicht mehr die Fahrzeuge sein werden, wobei ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie nach wie vor auch einen wesentlichen Anteil an der Weltproduktion in Zukunft haben wird, dann werden es andere Dinge sein, zum Beispiel Anlagenbau, das könnten Elektrolyseure sein, aber halt eben auch alles, was man benötigt, um Energie umzuwandeln. Und da sind wir nun mal stark und haben nach wie vor die Nase vorne. Also insofern brauchen wir auch etwas, was unsere Industrie an diesem Standort hält. Das sind natürlich niedrige Energiekosten, deswegen jetzt auch die Debatte um einen Industriestrompreis. Der wird sicherlich kommen, aber auch eine notwendige Debatte, wie wir die Industrie, die hohe Leistungen benötigt, die hohe Energiebedarfe aus dem Netz abruft, wie wir die an diesem Standort halten können. Und dann wissen wir, dass es wiederum mit Gas möglich ist, weil wir halt eben extrem hohe Spitzenleistungen hier produzieren können und mit Wasserstoff dann auch klimaneutral. Das heißt, wir müssen einfach diesen Weg der Transformation gehen, um zu verhindern, dass die Industrie abwandert. Denn wenn sie abwandert, haben wir keine Kaufkraft mehr. Und dann ist auch das ganze Unterfangen Klimaschutz im Prinzip hier geopfert auf dem Altar, ja, der industriellen Abwanderung sozusagen.
Genau, dafür, dass die Industrie nicht abwandert, müssen natürlich einiges an Weiterentwicklung, an Innovation geleistet werden. Man muss wirklich schauen, dass man den Wasserstoff anwenden kann, das heißt jetzt mit der CO2-freien Stahlerzeugung und so weiter, da ist man ja doch noch viel quasi in den ersten Schritten. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt ein CO2-freies Stahlkraftwerk im Katalog bestellt, sondern es ist ja weiterhin oder im Moment noch ein Herantasten und ein Aufbauen. Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Wie kann man diese Innovationen in Deutschland weiter fördern? Wie kann man schauen, dass es wirklich da Sachen hier entwickelt werden und zwar auch so weit entwickelt werden, dass sie dann wirklich zu Geschäftsmodellen werden und nicht irgendwie hier quasi die Grundlagenforschung vielleicht gemacht wird, aber dann jemand anderes die Firma darauf aufbaut?
Wir hatten ja vor einer Woche in unserem letzten Podcast schon darüber gesprochen, welchen Stil die neue Regierung zu erkennen gibt. Und ich sehe hier ein Stil der ruhigen Hand, dass man Schritt für Schritt die Dekarbonisierung vorbereitet. Und um jetzt auf deine Frage zu antworten, Johannes, wir müssen die Kraftwerke, die wir zubauen, erstmal mit Erdgas betreiben und sie dann umstellen auf Wasserstoff. Das heißt also statt Revolution die Evolution. Denn mit gasbetriebenen Kraftwerken können wir die Stromemissionen, die heute aus Kohle kommen, dritteln. Das ist eine enorme CO2-Einsparung. Mit Wasserstoff machen wir danach entsprechend den Rest. Diese Evolution bereit sein zu gehen und jetzt nicht aus ideologischen Gründen zu sagen, Erdgas ist doch auch ein Fossil. Ja, das ist richtig, aber hat halt eben nur ein Drittel der Emissionen, wenn man auf die Stromseite schaut. Und hat halt die Möglichkeit der Dekarbonisierung, die zum Beispiel die Kohle halt eben nicht hat. Das unterscheidet halt eben Erdgas und die Kohle. Ein anderes Beispiel. Die Industrie kann auch durch die CO2-Abtrennung dekarbonisiert werden. Das heißt, sie setzt zum Beispiel auch wiederum Erdgase oder meinetwegen Öle, was auch immer ein, aber spaltet die Emissionen ab. Deswegen ist eine absolut sinnvolle Ergänzungsstrategie zum Wasserstoff tatsächlich das Carbon Management. Nicht nur, weil ich aus Erdgas Wasserstoff herstellen kann und dann das CO2 habe, sondern weil CO2 auch bei einigen Prozessen direkt anfällt, beispielsweise Zementproduktion. Das heißt, auch hier kann man wiederum eine weiche Transition für die Industrie ermöglichen, damit sie halt eben an diesem Standort bleibt und diesen Weg mitgeht. Denn mit den Unternehmen, mit denen ich spreche, bei denen stelle ich immer die Bereitschaft fest, innovativ sich weiterentwickeln zu wollen. Keiner sträubt sich dagegen, weil er weiß, wenn man das blockiert, ist man früher oder später weg vom Markt. Aber wenn man Unternehmen auf der anderen Seite überfordert und sagt, man muss das von heute auf morgen machen, dann sind sie nicht weg vom Markt, aber sie sind weg aus Deutschland. Deswegen ist es jetzt die vornehmste Aufgabe der Bundesregierung, der Industrie diese Option zu geben, den Druck nicht nachzulassen. Also keineswegs zu sagen, die Industrie wird es schon richten und wir schauen mal weg. So ist das wirklich nicht gemeint. Aber halt eben eine obere Schranke vorzugeben, zu dekarbonisieren, zum Beispiel auch durch Quoten. Das war auch ein Vorschlag von uns, dass man zum Beispiel Grüngasquoten einführt und sagt, wir wollen zusehen, dass die 100% Erdgas, die wir heute im System haben, die bestimmte Emissionen haben, dass die in einigen Jahren nur noch 80% dieser Emissionen haben, dann 60, 40 und so weiter. Also indem man das ausfasst, und das heißt nichts anderes, als dass man Wasserstoff und Biomethan oder CCS mit ins System nimmt, denn dem Klima ist eigentlich vollkommen egal, was wir machen. Hauptsache, wir sparen CO2. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Stilunterschied zwischen der alten Regierung und der neuen. Die neue Regierung hat aus meiner Sicht klar verstanden, dass es nur um das Thema CO2 geht und nicht um ein ideologisches Erneuerbare versus irgendetwas anderes oder Strom versus Gas, oder sondern es geht nur um die Reduktion von CO2. Und dabei sollte uns jede Option recht sein, die vor allem uns hier als Deutschland, als Industrienation stärkt, damit wir uns diese Transformation wieder leisten können. Also ein self-propelling Modell sozusagen, sich selbst weiterziehendes, weiterbewegendes Modell.
Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Es geht letztendlich darum, CO2 zu sparen oder eben halt Treibhausgasemissionen zu sparen. Diese emotionalen Diskussionen haben wir in den letzten Jahren ja alle mitverfolgt. Gebäudeenergiegesetz ist da ja immer so ein Schlagwort, das die Leute eigentlich instantan auf die Palmen eigentlich bringt und sofort sozusagen zum Anschwellen der Hemdkrägen führt. Aber eben, wie du es kurz auch schon angerissen hast, dieses Thema eben von dem blauen Wasserstoff, eben halt mit Carbon Capture and Storage, also die Herstellung von Wasserstoff, zum Beispiel aus Erdgas unter Abscheidung des dabei entstehenden CO2s. In den letzten Jahren ist auf der politischen Seite sowohl in Deutschland als auch in Europa insgesamt in dem Bereich wenig Konkretes passiert, würde ich jetzt mal sagen. Es gab da schon, so wie wir es ja auch letzte Woche angesprochen haben, diesen ganz, ganz starken Schwerpunkt eher eben auf den grünen Wasserstoff, während der blaue Wasserstoff vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Vor kurzem ist jetzt von der Europäischen Kommission ein Leak ja wieder aufgetaucht. Das wird ja immer sehr gern gemacht in den letzten Jahren. Zum Delegated Act, eben halt, wie sind eben dann Treibhausgasemissionen zu messen oder zu bestimmen, um dann eben Regeln für den blauen Wasserstoff auch zu haben. Sofort ist dieses Papier wieder auf Kritik gestoßen, zu kompliziert, zu verkopft, zu schwierig. Und es gibt dann hier schon wieder Meinungen, ja gut, jetzt macht der Delegated Act quasi im Endeffekt den blauen Wasserstoff schon in Gar aus, bevor es ihn überhaupt geben kann. Hast du eine Meinung zur Politik oder zu politischen Maßnahmen rund um den blauen Wasserstoff? Bist du zufrieden, wie es läuft auf der politischen Seite, jetzt gerade im Vergleich zu grünem Wasserstoff?
Ja, ich habe dazu eine klare Meinung. Ich fange zunächst einmal mit einem Bild an. Ihr kennt alle sicherlich so eine Scheibe Schweizer Käse. Wenn man sich die vors Gesicht hält, kann man bestimmt durch das eine oder andere Loch durchschauen oder vielleicht auch durchschießen. Wenn man dann zwei Scheiben übereinander legt oder drei, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Löcher sich so überschneiden, doch relativ klein, und am Ende kommt man sozusagen durch die Wand an Schweizer Käse nicht mehr durch. Und genau das passiert in Europa und in Deutschland durch nicht abgestimmte Gesetzesvorhaben. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass vor allem in Brüssel auch immer weitere Restriktionen eingebaut wurden in einem gewissen Misstrauen gegenüber der klassischen Gaswirtschaft, die dazu führen, dass der Wasserstoffbedarf künstlich eingeschränkt wird. Statt des Schweizer Käses sprechen wir dann eher von einem Funnel, also von einem Trichter. Wir haben ein gigantisches Wasserstoffpotenzial. Und dann kommen Vorgaben, naja, auch bei grünem Wasserstoff darf nur dann produziert werden, wenn es durch neue Anlagen passiert. Er darf nur dann auch in den Markt kommen, wenn Einspeisung und Verbrauchszeitpunkt gleich sind und lokale Erzeugung vorhanden ist. Damit sind zum Beispiel Lieferländer wie Australien oder andere schon von Anfang an ausgeschlossen. Also was ich sagen will, durch solche Vorgaben engt man die Mengen künstlich ein und jeder weiß, Marktgesetze, künstliche Verknappung heißt hohe Preise. Und das bei einer Technologie, die in den Anfängen steckt. Hätten wir das mit Solarpanels so gemacht, dass wir Solarpanels aus anderen Ländern verboten hätten oder bestimmte Materialien, oder dann hätten wir nie in Deutschland diesen Boom in erneuerbarer Energie gesehen durch Solarenergie. Also wir dürfen solche Fehler nicht machen. Und das, was jetzt mit dem Delegated Act passiert, ist genau das Gleiche wieder. Man haftet dem Erdgas größere Emissionen an. Da ist auch ein Stück Wahrheit dran, weil wir halt tatsächlich aus weiteren Distanzen jetzt Erdgas nach Deutschland bringen. Aber wenn man mit diesen schlechtesten Zahlen rechnet und dann aus dem Erdgas Wasserstoff herstellt, dann muss man gerechterweise, auch wenn der Wasserstoff natürlich, wenn er verbrennt, keine Emissionen hat, dann muss man gerechterweise dem Wasserstoff doch diese Vorkettenemissionen zuordnen. Also es sind sozusagen virtuelle Emissionen, weil man sagt, der ist ja nicht umsonst entstanden, der hat ja Energie verbraucht. Das ist richtig. Wir unterstützen das vollkommen, weil ich sprach ja eben davon, die eigentlich richtige Währung ist das CO2 oder das CO2-Äquivalent, also was auch an Emissionen erzeugt wurde, bevor man überhaupt die Energiemengen in den Markt bringt. Aber wenn man dann für die verbleibenden Emissionen, die der blaue Wasserstoff halt eben hat, durch die Vorketten, wenn man dann Grenzen definiert, die niedriger sind, ja, dann kann er nicht in den Markt kommen. Und wenn er nicht in den Markt kommt, dann sind nicht die Mengen da, um überhaupt den Masseneffekt zu generieren, um überhaupt auf die Mengen zu kommen. Und damit verhindert man im Prinzip genau diese Technologie. Und für Deutschland ist das aus meiner Sicht entscheidend, weil wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, in Deutschland grünen Wasserstoff herzustellen. Wir können ja auch selber, um uns ein Stück weit unabhängiger zu machen, aus dem Portfolio unserer Lieferländer für Erdgas, dann hier in Deutschland auch blauen Wasserstoff herstellen. Warum die Technologie nicht im eigenen Land haben? Voraussetzung ist, dass wir natürlich dann die europäischen Kriterien für Low-Carbon-Wasserstoff erfüllen. Und jeder vernünftige Politiker unterstützt, dass man anfänglich etwas großzügigere Lösungen hat, also großzügiger ist, welche Wasserstoffsorten in den Markt kommen und dann über die Jahre hinweg halt eben hier die Anforderungen erhöht. Es gibt auch sogar Stimmen, die sagen, warum nicht grauer Wasserstoff? Also Wasserstoff, der aus Erdgas erzeugt wird, wo man sogar die Emissionen in die Atmosphäre lässt. Das ist natürlich klimatechnisch Nonsens, aber zeigt einfach hier eine Überzeugung, dass man nur über die Menge tatsächlich auch auf den Skaleneffekt kommt, der dann wiederum dazu führt, dass der Wasserstoffpreis fallen wird, weil man mehr konkurrierende Unternehmen hat. Also wir müssen hier unbedingt intervenieren und ich setze auf die neue Regierung, dass sie nicht dem alten Motto German Vote, also Enthaltung, folgt, sondern im deutschen, nein, im europäischen Interesse sagt, solche extrem strengen Vorgaben am Low-Carbon-Wasserstoff sind einfach irrwitzig, denn sie schaden am Ende auch dem Klima, weil man eine ganze Technologie nicht aus der Taufe heben kann.
Woran glaubst du, liegt es, dass diese sehr strengen Vorgaben kommen? Ist es einfach der Wunsch nach quasi alles so grün wie möglich zu haben und CO2 zu reduzieren, oder ist es ideologiegetrieben? Wir hatten ja vor einigen Wochen, fast schon Monaten, den Yorgo Chatzimarkakis hier, der gesagt hat, er sieht da schon fast auch Ideologie am Werk. Wie siehst du das?
Also ich stimme Chatzimarkakis zu, bis auf ein Wort, fast würde ich streichen.
Gut, das fast habe ich, glaube ich, reingebracht.
Ja, der Jorgo, glaube ich, hat sich da auch relativ eindeutig geäußert.
Also es ist keine Frage, dass Energiepolitik auch immer Interessenspolitik ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch neutrale Institutionen hat, Forschungsinstitute, die auch ihre Meinung dazu sagen. Und der DVGW ist nun mal auch ein solches Institut, neben seiner staatsentlastenden Aufgabe als Regelsetzer. Wir haben mehrere Institute. Und was wir veröffentlichen, ist halt eben Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Und die Beschreibung, die ich eben mit dem Funnel vorgenommen habe oder mit dem Schweizer Käse, ist eine Vereinfachung unserer dann tatsächlich spitz auf Knopf gerechneten Emissionswerte. Und die zeigen ganz klar, dass wir hier von Anfang an nicht irrational niedrige Emissionswerte für einen Energieträger vorgeben können. Übrigens, keiner redet zum Beispiel über Emissionen auf der Stromseite von Wind- und Solaranlagen, denn die haben natürlich auch Emissionen, weil sie erzeugt werden müssen. Und wir haben dazu Studien gemacht, dass zum Beispiel auch die Signatur der Carbon Footprint von Anlagen verfolgt werden kann, dass natürlich chinesische Solarpanels schlechter sind als solche, die in Deutschland hergestellt wurden, weil dort zum Beispiel auch Kohlekraftwerke dann zur Stromproduktion in den Anlagen eingesetzt wurden, weil die Transportwege nach Europa mit zu berücksichtigen sind und zu einem weiteren CO2-Äquivalent führen und so weiter. Also am Ende kann man eine solche strenge Währung einführen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das tatsächlich flächendeckend und fair für alle Energieträger derzeit tun können. Und deswegen solche Mechanismen auf eine aufkeimende Industrie anzuwenden und da besonders streng zu sein, ist einfach unfair treatment.
Ja. Hast du den Eindruck, da wird sich noch was verändern, gerade jetzt am Delegated Act? Es ist ja immer schwierig, dann, wenn man mal in so einer Phase schon ist, jetzt wirklich noch substanziell Änderungen vorzunehmen. Es kann jeder noch so seine Meinung sagen, aber dann wird ja auch relativ schnell eigentlich der Daumen gehoben oder Daumen gesenkt. Siehst du Aktivitäten, ich meine, das kommt ja nicht nur von euch, sondern von ganz verschiedenen Stellen, jetzt speziell aus Deutschland natürlich auch, diese Rückmeldung an die EU-Kommission, oh, hier war es nicht in Ordnung, hier müsst ihr noch was ändern. Siehst du von dort Bereitschaft, auch tatsächlich das Thema nochmal anzugehen?
Das kann ich nicht beurteilen, ob da die Bereitschaft da ist, aber die Proteste sind sehr laut. Bis zum 5. August ist ja auch noch eine gewisse Zeit. Und ich finde, wir haben auch als Industrienation, so wie das die Franzosen ja auch gemacht haben in Bezug auf die Erklärung, dass Kernenergie nachhaltig ist, wir haben auch das Recht, dass wir unsere wirtschaftlichen Interessen in Europa durchsetzen, sofern sie nicht diskriminierend oder irrational sind. Und in dem Fall sehe ich diese beiden Punkte als nicht gegeben an. Das heißt, wir haben guten Grund zu sagen, auch im Sinne eines vereinten Europas, lasst uns sinnvolle Maßstäbe einführen für die Kriterien von blauen und von grünem Wasserstoff. Die müssen natürlich verschieden sein, weil der eine ist tatsächlich wertvoller als der andere. Aber wenn wir auch im Sinne eines europäischen Hauses energieautark in Europa werden wollen, das Potenzial, was wir halt eben haben, von der Nordsee bis nach Spanien heben wollen, dann dürfen wir uns dort nicht verstolpern oder von Anfang an selber Fußfesseln anlegen.
Das waren eigentlich jetzt ganz schöne Schlussworte schon. Die Zeit ist wieder fortgeschritten, die enteilt uns jedes Mal wieder. Gibt's noch was, was du gern loswerden willst, was du noch mit Zuhörern mitgeben willst?
Ja, wir haben ganz kurz über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen und Martin hat über den Unmut der Bürger berichtet. Hier gilt eigentlich genau das Gleiche, was wir auch im Großen schon eben diskutiert haben. Das wäre vielleicht nochmal ein Schlusswort. Auch beim Gebäudeenergiegesetz müssen wir zu einer Regelung kommen, die nur eins berücksichtigt, nämlich ob man CO2-Einsparungen erzielt. Ob ein Häuslebauer das in den nächsten Jahren macht, dadurch besser isoliert, eine neue Heizung einsetzt oder sich an ein Wärmenetz anbinden lässt, oder entscheidend ist, dass er sich auf den Weg macht und jede eingesparte Tonne CO2 zählt. Und ich hoffe darauf, dass die Bundesregierung deswegen bei der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes nicht einen Schwellenwert vorgibt, den man wieder überspringen muss, sondern einen Pfad definiert, der sicher zum Ziel führt, 2045 klimaneutral zu sein, der aber der einzelnen Person, Individuum erlaubt, über diesen Zeitraum gestaffelt die Maßnahmen in seinem Haus zu implementieren, die er sich bezahlen kann und die dann in Summe aufeinander geschachtelt auch tatsächlich zum Ergebnis führen.
Genau. Sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit, Gerald. Es war uns eine Freude, dich hier an der Bar zu haben, auch in dieser Woche wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Woche war es das tatsächlich schon wieder. Wie immer an euch der Hinweis, schaut doch auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Oder nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, um mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt uns sehr gerne Feedback zu dieser Folge, auch natürlich zu allen anderen Folgen schreiben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen, Kommentare für Gerald habt, dann schreibt die uns auch gerne. Wir leiten entsprechend weiter. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, am nächsten Mittwoch, wenn es eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts gibt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dahin.
Ciao, ciao, auch meinerseits.
Ciao.